Corso. Kunst und Pop.
Mit Moderator Adalbert Sinjawski und der heutige Gast ist Dominik Olberg.
Hinterland.
In unserer Sommerreihe blicken wir auf Popkulturorte und Köpfe jenseits der Metropolen, also raus aufs Land, heute an die Westerwälder Seenplatte. Dort ist Dominik Olberg zu Hause. Er ist studierter Ökologe, Ornithologe und Botschafter von Naturschutzorganisationen, aber eben auch seit 20 Jahren erfolgreicher Techno-DJ. Olberg holt sich Inspiration für seine Musik nicht in dröhnenden deutschen Großstädten von Berlin bis Köln, sondern in der Natur. Er übersetzt die Laute und Lebensweisen der Tiere in Tracks. Manchmal verleihen Vögel seinen Produktionen direkt ihre Stimme. Sein Ziel? Die Menschen für die Schönheit der Natur sensibilisieren. Welches Tier macht in Ihren Ohren die besten Laute für Techno-Tracks?
Das ist eine ganze Menge. Ich war jetzt erst letztens in der Küritz-Ruppiner Heide zwischen Berlin und der Müritz, wo es 550 Brutpaare vom Ziegenmelker gibt. Und das ist schon sehr technoid, was der macht.
Ziegenmelker? Also
Ziegenmelker, richtig.
Okay, wie macht der denn?
Der wird auch Nachtschwalbe genannt. Ja, der macht zum einen so einen peitschenden Sound, so ein Piu, Piu, indem er seine Flügel ganz schnell auspeitscht. Aber der macht so ein Schnurren, so ein also die hocken sich auf einen Ast und schnurren und das klingt wirklich wie so ein LFO, so ein Low-Frequency-Oscillator von einem Synthesizer und das machen die bis zu 30 Minuten lang und das, ja, das klingt schon wie Techno, müsste man nur eine Bassdrum drunter legen.
Gab's das schon bei Ihnen oder kommt das vielleicht irgendwann mal noch auf Platte?
Naja, das habe ich früher sehr viel gemacht. Also ich mache jetzt seit 31 Jahren elektronische Musik und damals habe ich schon immer alle möglichen Tierstimmen aufgenommen, also habe ich schon gemacht, bevor ich Musik gemacht habe und hatte dann die Kassetten mit den Tierstimmen da und die Kassetten mit meiner Musik da und damals, als man nicht so viel Geld hatte oder Schüler war oder Student war, habe ich da einfach aus der Not eine Tugend gemacht und habe dann Tierstimmen als Klangquellen verwendet. Mittlerweile langweilt mich das ehrlich gesagt schon etwas. Das ist ja wie bei Hermann Hesse Stufen. Irgendwann ist der Drops gelutscht. Da hat man mal alle Tierstimmen aufgenommen. Mittlerweile mache ich das mehr indirekt, weil Natur ist ja die größte Künstlerin von allen. Ein unerschöpfliches Füllhorn der Inspiration und Kreativität. Jetzt gerade zum Beispiel ein Album zum Thema Schmetterlinge. Mein vorletztes Album, das kennen Sie ja auch, das hieß Mannigfaltig.
Ja, das hat mir gut gefallen. Wir hören rein in einen Song. Zwei brütiger Schneckenfalter. So klingt er. Aus dem Album Mannigfaltig von Dominik Olberg. Tracks mit Tier- und Insektennamen.
Ja, also das Konzept dafür war, also es gibt ja bei uns in Deutschland rund 71.500 Tierpilz- und Pflanzenarten, rund 44.000 Tierarten. Und die heimische Fauna ist schon so mannigfaltig, dass man zu allen Zahlen von 1 bis 12 namentlich eine heimische Tierart findet. Also Eintagsfliege, zwei Brütiger, Schneckenfalter, drei Zehenspecht, vier Flecklibelle, fünf Fleckwitterchen, sechs Lilienbohneneule, sieben Schläfergoldene, acht, neun Tüter, 10 Punkt Marienkäfer, 11 Band Flechtenbärchen und 12 Punkt Spargelkäfer.
Boah, schnell reden können Sie auch.
Und so hießen dann auch die einzelnen Tracks. Und das, deswegen meine ich, das ist für mich eine große Inspirationsquelle und auch eine Hilfe, weil Musik machen ist ja nichts anderes wie die Option, wie die Selektion aus einem unendlichen Meer von Optionen, wo man auch schnell drin ertrinken kann. Und da wusste ich schon, super, einen 13. Track brauchte ich gar nicht anzufangen, weil es gibt kein heimisches Tier, was die Zahl 13 in seinem Namen hat. Und also so inspirieren mich halt eben die Tiere. Ähnlich wie ein Maler dann ein Bild malt, so baue ich dann mit meinen Synthesizern diese Emotion zu ihm nach, zu dem Tier. Was ich aber auch mache, was ich ja bei meinem jüngsten Projekt hier auch Tönende Tiere, da gibt es ja auch ein Buch zu und eine dreijährige Wanderausstellung, mache, dass ich die Musik der Natur transkribiere in Noten und MIDI-Daten. Und das ist sehr faszinierend, weil zum Beispiel Singvögel gibt es seit 33 Millionen Jahren, Homo sapiens erst seit 300.000 Jahren. Das heißt, die Welt war schon lange mit Musik erfüllt, bevor man überhaupt an Menschen denken konnte. Und wenn wir das mal in Noten umschreiben und mit Instrumenten nachspielen, die uns vertraut sind, die generisch sind, weil Vogelgesänge, die sind ja sehr hochfrequent und klingen dadurch für uns alle nur wie so ein Piep, 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 Piep. Wenn wir die mal mit dem Klavier oder Synthesizer nachspielen, dann werden wir uns erstmal dieser genialen Virtuosität gewahr und wir verstehen, dass das eigentlich auch das ist, wonach wir uns sehnen in der Musik, nach einer perfekten Melodie, dass das im Endeffekt die Musik der Natur ist, weil wir wissen ja auch heute wissenschaftlich, dass Musik älter als Sprache ist und vielleicht haben wir Menschen ja von den Vögelgesängen oder so diese Musikalität erstmal so adaptiert.
Aber das ist ja schon ein großer Gegensatz, Natur und Studio. Also die Räume, Lebensräume, Klangräume könnten nicht unterschiedlicher sein.
Also für mich ist das alles eins. Man kann sich ja zum Glück aussuchen, wo man wohnt als Musiker oder Künstler zum Arbeiten. Ich komme ja aus dem Westerwald und wohne hier auch wieder seit 14 Jahren, weil ich das einfach brauche, diese Stille und diese Ruhe und diese Inspiration, um Musik erschaffen zu können in der Stadt. Da ist ja schon alles da, es ist schon alles definiert. Da denke ich mir immer, warum soll ich hier noch was dazu beitragen, zu diesem Lärm? Und für mich ist aber, ja, die elektronische Musik, auch wenn das erstmal ambivalent wirkt oder antagonistisch wirkt, schon die natürlichste Form der Musik, weil zum einen ist ja das Erste, was wir hören im Mutterleib, ist der Herzschlag. Darauf sind wir alle konditioniert. Diese pränatale Konditionierung. In allen Kulturen findet man das ja, dass das Menschen toll finden, zu so einem monotonen Viervierteltrhythmus sich in einen transzendentalen Zustand zu tanzen. Das heißt, es ist die instinktivste, die natürlichste, die triebhafteste Musik. Und gleichzeitig ist das Tolle ja bei der elektronischen Musik, sie hat keine Limitierung. Ich kann jeglichen Klang erzeugen, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe hier verschiedenste Synthesizer, FM-Synthese, Granularsynthese, analoge Synthesizer, digitale Synthesizer und kann da jeden Klang generieren, wie ich überhaupt nur vorstellen kann und kann so ein möglichst mannigfaltiges Abbild der Natur erschaffen.
Das Musikportal Groove hat Ihnen das Label Ökotechno aufgedrückt. Können Sie damit was anfangen?
Nee, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich meine, ich frage mich immer, was soll das sein? Was soll Ökotechno sein? Also das ist immer, ja, wir Menschen, wir brauchen immer so Labels oder Schubladen, um etwas besser greifen zu können. Also wie gesagt, ich lache da eher drüber oder benutze das eher so. Manchmal machen wir mit Freunden, machen wir sowas Spaß. Ach, da kommt ja der bekannte Öko-DJ. Was soll das sein? Ja, also bei mir ist das so, das ist ja alles sehr natürlich und intrinsisch gewachsen. Also ich habe ja, wie gesagt, aufgelegt seit 1993 in elektronische Musik gemacht, habe dann aber was ganz anderes studiert. Ich habe ja Ökologie und Umwelt studiert und danach auch im Nationalpark als Ranger gearbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit und bin dann 2003 mit meiner Musik erfolgreich geworden und habe eigentlich niemals vorgehabt, DJ zu werden oder Musiker zu werden, sondern ich wollte eigentlich immer im Naturschutz tätig sein. Deswegen habe ich das ja auch studiert und mittlerweile verknüpfe ich das einfach immer mehr, nutze die Bühnen, die mir da geboten werden als arrivierter Künstler, um da neue Sensibilisierungsgründe zu erschließen. Ich schreibe ja auch Bücher und mache Spiele und mache auch transdisziplinäre Multimedia-Shows zum Thema Biodiversität, wo ich Leute versuche aufzuklären, was ist das überhaupt, was ist überhaupt Biodiversität und warum ist das überhaupt eine Überlebensversicherung für uns und kommende Generationen. Und von daher trenne ich das alles gar nicht. Also das ist bei mir immer eins.
Ja, auf Ihrer Homepage, da bieten Sie einen Bestimmungsservice für die naturbegeisterten Fans an, die wissen wollen, welche Laute sie da hören in der Natur. Das heißt, Sie erkennen immer auf Anhieb, wer da piept und zirpt?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen immer alles. Ich meine, es gibt ja auch manchmal irgendwelche Irrgäste hier oder man lernt ja auch permanent dazu. aber...
Oder macht Entdeckungen, stelle ich mir vor.
Macht Entdeckungen oder es gibt auch immer wieder neue Geräusche, jetzt zum Beispiel irgendwelche Amseln, die da die E-Scooter nachmachen. Wo war es? Weiß gar nicht mehr. Ja, klar. Also ich meine, das nennt man ja Spotten. Es gibt immer wieder so, dass Vögel irgendwelche Sounds nachmachen, Handy klingeln und in irgendeiner Stadt, ich habe es jetzt gerade wieder vergessen, wo es war, sind Amseln, die diese E-Scooter-Alarmgeräusche nachmachen.
Das ist interessant. Also, das heißt, nicht nur Sie als Musiker lassen sich inspirieren, sondern die Natur auch von uns Menschen.
Ja, manche Singvogelarten, die, um das Repertoire zu erweitern und den Weibchen zu gefallen, adaptieren die Klänge auch von anderen Vögeln oder auch von anderen Tieren und natürlich auch von uns Menschen. Spotting, Spotten nennt man das. Als Nachtigallen, als Bastardnachtigallen wurden diese Arten damals auch verschrien.
Wenn wir das ein bisschen weiter spinnen, weil es ging um die Überschneidung zwischen der elektronischen Musik und ihrer Leidenschaft, dem Natur- und Umweltschutz. Gibt es da nicht, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, doch Synergien, also zwischen Raves und Umwelt- und Naturschutz? Also es geht da bei beiden um Euphorie und ja, sowas wie Weltverbundenheit.
Genau, also das sind ganz wichtige Orte der Utopie erstmal, wo man überhaupt wieder mal in Resonanz kommt. Das ist ja das Problem. Wir leben ja in so einer Resonanzkrise. Die Leute sind mit sich selber gar nicht mehr in Resonanz. Die sind oft Sklave des elterlichen oder gesellschaftlichen Diktats, der Introjekte, also adaptierte Werte, die nicht intrinsisch sind und funktionieren da wie so eine Maschine. Und spüren gar nicht mehr so richtig, wer sie sind und was sie wollen. Dass jemand stirbt, ist ja noch lange kein Beweis dafür, dass er gelebt hat. Und da sind doch so Festivals erstmal ganz wichtig, um mit sich selbst wieder in Verbindung zu kommen, weil wir sind ja oft Sklave unserer Gedanken und diese Gedanken sind immer zeitlich konnotiert. Oh Gott, wie wird die Zukunft? Kann ich noch meine Heizkosten bezahlen oder Vergangenheit? Oh je, hätte ich das doch nicht gemacht. Aber glücklich sind wir nur im Hier und Jetzt. Aber wir sind auch nicht mehr in Resonanz mit unseren Mitmenschen. Wir hören einfach nicht mehr richtig zu, unseren Partnerinnen und Partnern, unseren Mitmenschen nicht. Und diese ganzen Probleme, die wir ja haben auf der Welt, ob das jetzt die Klimakrise, die Biodiversitätskrise ist oder irgendwelche Kriege, das sind alles Probleme, die wir nur im Kollektiv lösen können. Und deswegen sind solche Festivals kein sinnloser Hedonismus oder stumpfer Eskapismus, sondern sie können ein ganz wichtiger Nährboden sein, um etwas zu verändern, dass aus fühlenden Minderheiten irgendwann Mehrheiten werden.
Ja, oft finden solche Begegnungen nicht im Hinterland statt. Hinterland da, wo Sie ja leben, arbeiten, wo Ihre Musik entsteht, an der Westerwälder Seenplatte, sondern schon in den Metropolen. Haben Sie jemals drüber nachgedacht, ja, sich auch in der Techno-Hauptstadt Berlin niederzulassen, wie viele es tun?
Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich immer verlockend. Ich bin gerne in Berlin. Ich bin ja auch an dem Naturkundemuseum in Berlin Gastwissenschaftler, um für meine transdisziplinären Dinge, die ich da tue. Und habe deswegen auch schon vor allem während der Corona-Krise mehrfach mit dem Gedanken gespielt, da auch hinzugehen. Aber ich muss sagen, also das ist mir zu viel da. Das ist so ein paar Tage, finde ich das da spannend. Aber dann die Dosis macht ja das Gift, wie Paracelsus so schön sagte. Wird mir das da einfach zu viel und erschlägt mich und macht mich irgendwie so, ja, taub und lässt mich erblinden. Da bin ich dann wie so ferngesteuert von allem, weil da so viel Reize sind und ich mag das lieber brauche das sogar, so eine Stille zu haben, so eine Leere zu haben, die ich dann selber proaktiv füllen kann. Von daher immer wieder mal kurz in Berlin zu sein, das finde ich sehr toll, mag ich, aber da zu leben, das könnte ich mir nicht vorstellen.
Wunderbar, vielen Dank für dieses Corso-Gespräch. Dominik Olberg.
Danke.
Corso. Jederzeit überall da, wo es Podcasts gibt und in der Deutschlandfunk-App und live im Radio, Montag bis Samstag immer um 15.05 Uhr im Deutschlandfunk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.